Guten Morgen. Wie wir ja eben schon gehört haben, sind wir in einer Predigtserie, in der wir uns den Epheserbrief anschauen. Und wenn ich das richtig erkannt habe, wurde da das Kapitel 5 vorhin angezeigt. Jetzt ist, glaube ich, Kapitel 6, dann bin ich vielleicht doch richtig. Naja, falls ihr das, was wir jetzt also gleich haben, schon gehört habt, dann tut doch freundlicherweise so, als ob das ganz neu für euch ist und alles total interessant ist. Und falls nächste Woche dann nochmal über den gleichen Text gepredigt wird, dann tut doch da einfach so, als ob das total passend ist und super spannend für euch. Naja, wir schauen uns also heute das letzte Kapitel des Epheserbriefes an und dort aber nur den ersten Teil. Werden dann nächste Woche hoffentlich den letzten Teil uns genauer anschauen. Und obwohl wir uns in einer Serie befinden, wo wir also verschiedene Teile haben, ist es natürlich schön, mal so einen Überblick über ein gesamtes neutestamentliches Buch zu bekommen. Aber falls du Teile verpasst hast oder heute das erste Mal da bist, kann ich dich beruhigen, du wirst auch isoliert diesen Teil verstehen, also brauchst du jetzt nicht unbedingt abschalten an dieser Stelle. Paulus hat ja längere Zeit in Ephesus gewirkt, ist dann irgendwann weggegangen, er war relativ erfolgreich in Ephesus und hat dann später aus dem Gefängnis heraus den Brief geschrieben an die Epheser, an die Christen in Ephesus. Und der Brief hat eine klassische Zweiteilung, könnte man sagen, nämlich, also er hat 6 Kapitel und in den ersten 3 Kapiteln erklärt er Schritt für Schritt das Evangelium, was ist eigentlich so Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und dann, nach diesen ersten 3 Kapiteln, nach der ersten Hälfte folgt ein Wort, dann kommt ein Wort und dieses Wort ist deshalb. Deshalb. Das heißt, er erklärt das Evangelium, sagt dann deshalb und geht dann weiter in Kapitel 4, 5 und 6 und erklärt, wenn ihr das Evangelium verstanden habt, was folgt daraus? Deshalb lebt so und so. Also er sagt, die Grundlage unseres Glaubens ist das und wenn ihr das verstanden habt, deshalb daraus folgt für unser Leben XYZ. Und daran sind wir im Moment, letzte Woche haben wir uns schon angeschaut, dieses Thema, wie funktioniert eigentlich Ehe, wie sind dort Ordnungen, wie achtet man den anderen höher als sich selbst. Und das Kapitel 6 macht im Grunde genommen Fortsetzung in gewisser Weise, betrachtet jetzt aber nicht den Themenkomplex Ehe genauer und die Ordnungen, die dort sein sollen oder vorhanden sind, sondern dieser Text schaut zuerst einmal auf die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und in einem zweiten Teil auf die Beziehung zwischen Knechten und Herren. Man könnte das ins Moderne auch übersetzen und sagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und der Vorteil einer solchen Predigtserie ist in gewisser Weise, man ist ja sonst immer versucht, sich so Sachen rauszusuchen aus der Bibel, die einem selber ganz gut liegen und gefallen. Das wäre jetzt so ein Predigttext, den ich mir nicht unbedingt rausgesucht hätte. Aber das ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, um neue Dinge zu lernen oder sich mit anderen Dingen mal auseinanderzusetzen und auch mal Sachen zu hören, die wir vielleicht nicht regelmäßig uns genau anschauen. Und ich werde jetzt gleich einmal den Bibeltext vorlesen und ihr werdet schnell merken, dass also dieser Bibeltext zwangsläufig eine Zweiteilung dieser Predigt vorsieht, nämlich eben Kinder und Eltern, Knechte und Herren. Ich lese einmal Epheser 6, Verse 1 bis 9 uns vor. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Teil 1 dieser Predigt. Teil 2. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die dem Willen Gottes von Herzen tun, die den Willen Gottes von Herzen tun, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Zweiteilung dieser Predigtserie. Ich starte mit diesem ersten Teil. Ich meine, das sind die Verse 1 bis 4, Eltern und Kinder. Was für eine Ordnung sehen wir hier? In der Predigtvorbereitung habe ich gelesen, dass einer Gruppe Schüler in Berlin mal die Frage gestellt wurde, welche von den 10 Geboten sie so kennen, welche ihnen einfallen. Die spontane erste Antwort war: Du sollst Vater und Mutter nicht töten. Das steht zwar jetzt so gar nicht in den 10 Geboten, aber ist auch nicht verkehrt, weil ich denke mal, dass diese Aufforderung in den 10 Geboten, du sollst nicht töten, sie umfasst ja hoffentlich auch Vater und Mutter. Und dieses Vater und Mutter zu ehren, idealerweise wenden wir das auch auf einen größeren Personenkreis an. Epheser 6, 1 bis 4, ich möchte den Text noch einmal lesen und ich habe so ein paar Markierungen vorgenommen, die hoffentlich auch, ja gut, man kann die Farben nicht ganz gut unterscheiden, aber das ist nicht schlimm. Also ich habe jetzt hier einmal markiert quasi die Adressaten, also wer wird zu etwas aufgefordert, und das ist einmal diese gelbe Markierung, die wir hier ganz am Anfang sehen, ihr Kinder, da wird also die Gruppe der Kinder angesprochen, und dann später lesen wir noch und ihr Väter, und ich denke, da kann man auch generell die Eltern erwähnen, das sind also hier zwei Personengruppen, die adressiert werden. Und sie bekommen jeweils auch eine Aufgabe, die ich in grün, was, also ich bin sehr schlecht mit Farben, sagt meine Frau immer. Vielleicht könnt ihr das total gut erkennen, aber für mich sieht das genau gleich aus. Naja, egal. Also das Grüne hier, dort ist die Aufforderung an die Kinder, seid gehorsam und ihr sollt Vater und Mutter ehren. Und dann für die Eltern ist die Aufforderung, reizt nicht zum Zorn, sondern zieht auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und eine dritte Markierung, die ich auch kaum erkennen kann, die sieht für mich weiß aus, ist dann in der Mitte nochmal, das soll blau sein. Dort ist eine Verheißung verbunden mit dem Auftrag oder der Aufgabe, die die Kinder haben. Und diese Verheißung kommt aus dem Alten Testament und dort heißt es, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist so die Verheißung, die damit verbunden ist, gehorsam zu sein gegenüber den Eltern oder die Eltern zu ehren. Und ich finde manchmal, dass eben solche Markierungen oder solche Schlüsselbegriffe herauszugreifen hilfreich ist, um den Text möglichst schnell und auch übersichtlich zu erschließen. Adressat 1 sind die Kinder. Und die Aufforderung an die Kinder hat zwei Aspekte, die aus meiner Sicht tendenziell zu unterscheiden sind nach dem Alter von Kindern. Der erste Aspekt ist der Aspekt des Gehorsams. Und die Gehorsamspflicht, die endet in gewisser Weise, würde ich sagen, mit dem Erwachsenenalter. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass hier tendenziell eher jüngere Kinder angesprochen sind. Während der zweite Teil, ihr sollt Vater und Mutter ehren, nicht mit dem Erwachsenenalter aufhören sollte. Es sind also zwei Aspekte, die wir hier sehen können. Was heißt das aber nun, Vater und Mutter zu ehren? Ich denke, Gehorsam in gewisser Weise erklärt sich von selbst. Aber was hat dieser Gedanke von Vater und Mutter ehren nun auf sich? Er kommt, wie gesagt, aus dem Alten Testament. Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht oft unerwähnt bleibt oder zu wenig betont wird, ist, dass dieser Gedanke auch aus den 10 Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, er hat natürlich mehrere Facetten, aber der wesentliche Aspekt auch damals ist gewesen die materielle Versorgung. Der wesentliche Aspekt von Vater und Mutter ehren ist zumindest im Alten Testament der Aspekt gewesen, dass du für deine Eltern sorgst, wenn sie in ein Alter kommen, wo sie vielleicht nicht mehr für sich selber sorgen können. Die beste Altersvorsorge der damaligen Zeit waren Kinder. Man könnte heute sagen, bei den Leuten, die vielleicht auch gewisse Zweifel gegenüber der deutschen Rentenversicherung haben, dass sich das wieder in gewisser Weise so darstellt, dass eine gute Altersversorgung Kinder sind, weil wenn man Kinder hat und in einer guten und gesunden Beziehung zu ihnen lebt, sie hoffentlich, und dazu fordert die Bibel auch eindeutig auf, dass Kinder verantwortlich sind dafür, im Alter ihre Eltern finanziell, materiell zu versorgen, sodass sie keinen Mangel leiden. Ein interessanter Aspekt finde ich auf jeden Fall in diesem Text. Das heißt darüber hinaus natürlich auch, und das lässt sich nicht ausschließen, Lebensleistung anzuerkennen, Lebensleistung zu würdigen. Es mündet in gewisser Weise in Teilhabe, also Eltern nicht irgendwann aus dem Leben auszuschließen, sondern Teilhabe zu ermöglichen, zu zeigen, du gehörst dazu, du wirst gebraucht, du hast etwas zu geben. Und ich denke, das ist in gewisser Weise auch ein Mangel in unserer Gesellschaft, den wir ja auch ganz stark merken, dass ab einem gewissen Alter mein Eindruck ist, auch auf dem Arbeitsmarkt, dass Menschen irgendwie uninteressant werden. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, wie schwer es für Menschen ist, die, keine Ahnung, 50 plus sind, Arbeit zu finden. Und ganz interessant sind dann immer die nachwachsende Generation. Und manchmal frage ich mich, ob das so sinnvoll ist oder ob uns da nicht auch viel Erfahrungsschatz verloren geht. Es ist auf jeden Fall ein Mangel, den wir wahrnehmen in der Gesellschaft und der so in der christlichen Gemeinschaft nicht gegeben sein soll, sondern dieser Gedanke von Weitergabe an Lebenserfahrung, Menschenkenntnis, Geduld, die Fähigkeit, auch Krisen zu bewältigen. Das sind alles keine Fähigkeiten, die man erlernt irgendwie wie Fähigkeiten oder Know-how im Bereich der Digitalisierung. Jetzt bringe ich dir mal bei, wie man was weiß ich was macht. Sondern das sind ja Fähigkeiten, Fertigkeiten, die ausschließlich erlernt werden über Lebenserfahrung. Die kann man nicht mal eben so in einer dreijährigen Ausbildung erlernen, sondern das sind Dinge, die sich über Jahrzehnte entwickeln. Und diese Qualitäten, sie sollen immer auch sichtbar sein und eingebracht werden. Sie verlieren ihre Wertigkeit nicht. Und das hat also eben diesen Aspekt der Teilhabe auch. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn meine Tochter etwas von dem Fleiß, der Weisheit, der Gottesfurcht meiner Eltern mitbekommt, dann bin ich dafür dankbar. Habe ich ja auch weniger Arbeit, ne? Also es ist etwas, worüber ich mich ja freuen kann, wenn diese Verbindung der Generationen stattfindet und wenn ich auch zeige, das, was ihr in mich hineingelegt habt, das erachte ich als so wertvoll, dass ich mir wünsche, dass ihr es auch in die nächste Generation weitergibt. Das hat ja auch diesen Aspekt der Lebensleistung anzuerkennen und zu sagen, ich würdige das und ich wünsche mir, dass das auch weitergegeben wird in die nächste Generation. Das sind so diese Gedanken, die sich verbinden mit dem Aspekt, Vater und Mutter zu ehren. Es ist verbunden mit einer Verheißung. Aus 5. Mose 5, Vers 16, wo wir eben lesen, das wird dann hier zitiert, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jedes gehorsame Kind irgendwie zwangsläufig ein langes Leben hat, sondern es ist die Feststellung, die wir eigentlich schon im Alten Testament sehen, dass Gott sein Volk schützt und es gedeihen lässt, wenn Demut, Respekt, Gehorsam gegenüber Eltern, aber generell in der Gesellschaft vorhanden sind. Und ich glaube, der Umgang mit der älteren Generation, auch der Umgang mit Eltern, ist in gewisser Weise sinnbildlich, ob das in einer Gesellschaft vorhanden ist. Und dann, als sie diese Geburt verließen, arrogant werden, respektlos, ungehorsam, zieht Gott sich zurück und überlässt sie ihren Feinden. Gott freut sich am Gehorsam gegenüber seinen Ordnungen. Er segnet Familien, Kirchen, Völker, Gesellschaften, in denen Demut, Respekt und Gehorsam vorhanden sind. Das ist der erste Adressat, die Kinder. Der zweite Adressat sind die Eltern. Und es folgt eine Aufforderung, dass man seine Kinder nicht provozieren soll zum Zorn, sondern, es heißt hier so schön, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was heißt das? Wir sollen Kinder nicht zum Zorn reizen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, zunächst einmal festzustellen, zu sagen, die Bibel fordert hier nicht auf oder sagt nicht, dass es generell falsch ist, den Willen von Kindern zu übertreten. Auch sich darüber hinwegzusetzen, nicht immer den Willen von Kindern stattgeben zu lassen, sondern auch sich mal dagegen zu widersetzen. Das ist nicht verkehrt, sondern es geht mehr, ich glaube, Paulus versucht mehr deutlich zu machen, es nicht ohne Grund zu tun. Paulus scheint zu verdeutlichen, eine Wut oder der Zorn, er kommt von dem Gefühl, dass die Regeln der Eltern unbedeutend und trivial sind. Aber ein Kind, das sieht, dass die Regeln des Elternhauses und ihre Durchsetzung mit einer großen Vision des Lebens, einem großen Ziel verbunden sind, für das es zu leben gilt, wird seltener Groll gegen seine Eltern hegen. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich das auch selber erlebt habe. Ich erinnere mich, ich habe in meiner Kindheit liebend gern Fußball gespielt und wir alle wissen, aus mir wäre auch ein großer Fußballer-Star geworden. Das steht, denke ich, nicht zur Diskussion. Na, auf jeden Fall habe ich aber in diesem Konflikt gelebt, und ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, dass häufig, wenn man im Fußballverein gespielt hat, Punktspiele und so weiter stattgefunden haben zu ungünstigen Zeiten, wenn man zum Beispiel in Kirche aktiv gewesen ist, wenn wir Freitag Kinderstunde hatten oder insbesondere auch am Sonntagmorgen, wenn wir im Gottesdienst als Familie gewesen sind. Und ich bin mir sehr sicher, meine Eltern haben mir definitiv nicht verboten, im Verein aktiv Fußball zu spielen, aber ich habe relativ früh gemerkt, dass dort ein Konflikt ist, und erstaunlicherweise hat es bei mir nie gebraucht, irgendwie so einen Zwang oder dass das gegeneinander ausgespielt wurde. Und ich kann mir nur das darüber erklären, dass es einen Prozess gegeben haben muss, wo ich erkannt habe, dass die Lebensvision oder auch die Wertigkeit von dem einen dem anderen überwiegt und ich verstehen konnte, warum ich auf das eine verzichte, um das andere zu haben. Und ich würde heute sagen, obwohl ich Millionen verdienen könnte, natürlich als Weltstar, dass ich das überhaupt nicht bereue, in keinster Weise, mich nicht am Sonntagmorgen von irgendwelchen älteren Herren anschreien zu lassen, bei so einem Punktspiel oder so, sondern ich habe irgendwann, glaube ich, verstanden, was die Lebensvision auch ist und dass ich mich dem anschließen möchte und dass ich das gut finde und solche Aspekte. Und ich glaube, dass das eben der entscheidende Gedanke dahinter ist. Andrew Lincoln hat mal gesagt, wir befehlen unseren Kindern nicht willkürlich etwas, nur um zu zeigen, dass wir Macht über sie haben, sondern es entspricht dem Geist und dem Wortlaut dieses Textes, den wir hier vorliegen haben, dass die große Herausforderung für Eltern darin besteht, ihren Kindern eine Vision von Gottes Triumph in der Welt zu vermitteln, ihnen die aufregende Hoffnung einzuflößen, auf der Seite der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Freude und des Sieges zu stehen. Und ich glaube, dass das somit die wichtigste Aufgabe ist. Und wenn das gelingt, dass dann viele Dinge, die vielleicht auch aus diesem Text so hervorgehen, nicht mehr das große dominierende Thema sind. Wie sieht das in der Praxis aus? Bezeichnenderweise werden diese Begriffe, die für Zucht und Ermahnung hier verwendet werden, in Epheser 6, sie werden verwendet, um den Zweck der Heiligen Schrift zu beschreiben. Ich lese einmal 2. Timotheus 3, Vers 16, dort finden wir das einmal. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist die erste Bibelstelle, 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, die wurden also aufgeschrieben, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Das ist auch dieses Wort Warnung, was im Griechischen hier in Übereinstimmung zu setzen ist, für uns aufgeschrieben, bis auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also diese Dinge, die wir lesen von den Menschen im Alten Testament und so weiter, sie wurden aufgeschrieben zur Warnung für uns oder zur Ermahnung, zur Zucht, zur Zurechtbringung, zur Belehrung. Also das heißt, der Zweck der Bibel wird mit diesen Wörtern gleichgesetzt und dazu, es ist eine Zwangsläufigkeit, es ist schon fast banal, unangenehmes zu sagen, aber wenn also man diesem Ziel von Epheser 6 nachjagen möchte, ist eine gewisse Kenntnis der Schrift unabdingbar. Also wenn wir eine ganz, ganz kümmerliche Kenntnis der Heiligen Schrift haben, dann wird die Aufforderung aus Epheser 6 eine Herausforderung, würde ich einmal sagen. Es ist diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, die Bibel und die Weisheit Gottes, die ich darin entdecke, wenn man mal das Buch der Sprüche liest, manchmal lese ich meiner Frau so Sprüche vor, wenn ich gerade Bibel lese, die ich lustig finde, es geht oft so ein bisschen gegen, das ist teilweise so kernig und schön, diese Weisheit, und es ist diese Entscheidung zu sagen, die Bibel und die Weisheit Gottes, sie sollen einen wesentlichen Einfluss auf unser Erziehungsgeschehen haben, und das geht nur mit einer Kenntnis der Schrift und diese Kenntnis der Schrift auch zu vermitteln auf eine gute Art und Weise. Ich möchte einsteigen in den zweiten Teil dieser Predigt. Und dort geht es nun in Epheser 6, Verse 5 bis 9 folgendermaßen weiter. Und ich lese das noch einmal. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder eine Freie, Herr und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Und wieder habe ich hier also entsprechende Markierungen vorgenommen, um zu verdeutlichen, wie wir uns diesen Text erschließen und die Botschaft für uns identifizieren können. In Gelb also wieder die Adressaten. Zunächst einmal ihr Knechte oder ihr Arbeitnehmer oder wie auch immer man das nennen möchte. Dann ihr Herren, später ist die Aufforderung also an Sie. Und dann haben wir wieder die Aufforderung, also was sollen Sie tun in einem schönen Grün? Und dort heißt es also, ihr Knechte gehorcht und dient und ihr Herren tut dasselbe, also tut dasselbe, was die Knechte tun sollen und lasst das drohen. Und in Blau hervorgehoben, eine Verheißung, die nun für beide Gruppen gilt, denn was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Zunächst einmal ist, denke ich, zu berücksichtigen, dass wir es hier mit römischer Kultur zu tun haben. Das heißt, die Sklaverei ist etwas völlig Normales gewesen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Und in diese Kultur kam das Christentum jetzt hinein, in eine Kultur, in der die Sklaverei etwas ganz Normales gewesen ist. Und das Evangelium entfaltet nun seine Wirksamkeit auch in Ephesus. Und plötzlich hat man in einer Kirche, wie wir sie jetzt hier gewesen sind, vielleicht einen Herrn und deren Sklaven. Und das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. Und darauf oder das adressiert jetzt hier also Paulus auch. Also in diese Situation schreibt er zumindest hinein. Ich denke, das ist wichtig, um den Text so ein bisschen für sich zu fassen. Die ersten Adressaten sind also wieder die Knechte und ihre Aufgabe ist es ebenfalls, gehorsam und dienstbereit gegenüber ihren leiblichen Herren zu sein. Dieses Beiwort wird ja hier gebraucht. Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren. Und dieses Wort Herren wird auch später benutzt, zum Beispiel da unten, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel, das ist das gleiche Wort im Griechischen, deswegen diese Beifügung leiblichen Herren, um das abzugrenzen. Aber interessant, dass hier das gleiche Wort verwendet wird für Jesus und für diese leiblichen Herren. Und hier findet jetzt aber eine Identifizierung statt und es wird gesagt, es geht hier um die leiblichen Herren zunächst einmal. Und diesen leiblichen Herren soll man dienen und gehorsam sein. Das ist die Aufforderung, die wir finden. Und ich glaube, das entscheidende Wort an dieser Stelle, was wir uns anschauen können, ist das als. Denn es heißt immer, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus. Das heißt, man soll seinen leiblichen Herren dienen als dem Christus, als Knechte des Christus. Das heißt, die Knechte haben einen neuen Herrn bekommen. Sie haben einen neuen Herrn bekommen und dadurch hat sich auch die Ordnung, die Paulus hier in gewisser Weise beschreibt, geändert. Das heißt, vorher, bevor es diese Ordnung gab, gab es die ganz normale römische Ordnung Sklave, Herr. Und jetzt haben sie darüber einen neuen Herrn bekommen und das verändert in gewisser Weise die Dynamik und die Situation. Das heißt, sie dienen jetzt an oberster Stelle als allererstes einmal ihrem Herrn, der im Himmel ist. Das ist der Gedanke, der sich also hier ausbreitet von Paulus. Und zudem bekommt die Arbeit auch eine enorme Aufwertung, weil sie eben für den Herrn des Universums getan wird. Aber warum ist jetzt die Arbeit für den Vorgesetzten als Dienst für Gott, warum mache ich das als dem Christus? Wie ist das zu begründen? Und ich glaube, eine Antwort können wir ableiten oder etwas verdeutlichen an 1. Petrus 2, Verse 13 bis 16. Da geht es nicht um das Verhältnis zwischen Herren und Knechten, sondern da geht es jetzt um eher politische Themen. Wir schauen uns mal diese Bibelstelle an. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Also es ist diese sehr klare, erstaunlich klare Aufforderung, ordnet euch den staatlichen Institutionen, dem Oberhaupt, den Statthaltern, ordnet euch ihnen unter. Und das ist nicht in eine Demokratie hineingeschrieben, sondern Paulus schreibt hier ins römische Weltreich hinein, was also nicht unbedingt demokratisch zu nennen wäre. Aber es zeigt eine grundsätzliche Ordnung. Und es zeigt oder es verdeutlicht, Gott lässt eine menschliche Über- und Unterordnung zu. Es ist nicht immer alles gleich, Einheitsbrei, sondern er lässt offensichtlich diese Über- und Unterordnung zu, sogar unter eine schlechte Regierung manchmal. Und das Beispiel hier ist, Gott steht an erster Stelle und die Ordnung ist Regierung und dann die Christen. Das heißt, obwohl eigentlich wir sagen könnten, na, wir sind nur Gott verantwortlich, schaltet Gott in gewisser Weise offensichtlich hier eine Regierung dazwischen an dieser Stelle und fordert auf, ordnet euch dem unter. Das heißt, unser wahrer Herr, unser Herr, der an erster Stelle steht, er sendet uns manchmal unter die Autorität von anderen Menschen. Das ist die Aussage. Unser Herr, der eigentlich unser einziger Herr ist, er sendet uns manchmal unter die Autorität von anderen Menschen, sei es Regierungen, sei es Vorgesetzte, wie auch immer. Und dieser Sendung zu folgen, ist Gehorsam gegenüber Gott. Und das erschließt so ein bisschen den Epheser-Text. Weil er mich sendet unter eine menschliche Autorität, ist das sein Auftrag, den mein wahrer Herr mir gegeben hat. Und diesem Auftrag zu folgen, ist Gehorsam gegenüber meinem wahren Herrn, Gott. Und es gibt eine Ausnahme von dieser Ordnung in gewisser Weise, oder es ist keine Ausnahme dieser Ordnung, sondern es gibt eine Erweiterung der Ordnung, die sie ein bisschen in ein vernünftiges Licht rückt. Und die finden wir in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Dort lesen wir, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist auch wahr. Das beschreibt so ein bisschen die Ordnung, die Gott gesetzt hat. Er sagt, ich sende euch unter menschliche Autorität. Aber es gibt manchmal wohl Momente, in denen eine menschliche Autorität von uns Dinge verlangt, die ganz offensichtlich dem Willen Gottes widersprechen. Aber das ist auch der einzige Moment, wo wir sagen, okay, jetzt muss ich sagen, hier ist diese Zwischenebene aus der Ordnung Gottes herausgetreten und sie nehmen etwas für sich in Anspruch, was nur der obersten Ebene zusteht. Und wenn das geschieht, dann darf ich sagen, okay, jetzt muss ich der obersten Ebene gehorchen und kann nicht mehr dieser Ebene gehorchen. Das ist so die Ordnung, die hier so ein bisschen vor Augen geführt wird. Aber das ist höchst selten, würde ich sagen. Und wir sollten vorsichtig damit sein, menschliche Autorität zu schnell abzulehnen mit dieser Aussage, nee, ich bin nur Gott verantwortlich und so weiter. Weil Gott sendet uns unter menschliche Autorität. Der Hauptpunkt ist, dass in der Hinwendung zu Christus sowohl die Sklaven als auch die Herren einen neuen Herrn bekommen haben. Sie haben den gleichen Herrn bekommen. Und das ist erstmal etwas, was dieses ganze System in gewisser Weise erschüttert hat und auch neu gelenkt hat. Man kann sich das vorstellen, eben wenn in einer Gemeinde plötzlich Herren und Knechte zusammenkommen und dann kommt diese neue Aussage oder diese neue Wahrheit hinein, ihr habt den gleichen Herrn bekommen und das sollte euer Verhältnis nun in Zukunft bestimmen. Es ist ein fundamentaler Wandel in dieser Beziehung, weil Sklaven und Herren einen gemeinsamen gleichen Herrn haben. Und dann kommt in Vers 8 eine Verheißung, das können wir uns ja nochmal in Blau anschauen. Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei Sklave oder ein Freier. Es ist die Aussage, wenn auch kein irdischer Herr merkt und belohnt, was du getan hast, dürfen wir uns darauf verlassen, dass unser himmlischer Vater, unser himmlischer Herr, unser Bemühen sieht und auch belohnen wird. Und hier findet dann an dieser Stelle in diesem blauen Teil der Wechsel statt quasi. Eben haben wir uns beschäftigt mit den Knechten und dann kommt diese Verheißung, die für beide Gruppen gilt. Und dann werden auch das erste Mal die freien Menschen angesprochen und ihr Herren. Und das ist dann der Wechsel, wo wir den zweiten Adressaten vorfinden. Und es wird beschrieben, für dich, wenn du in einer Machtposition bist, vielleicht trifft das ja auf dich zu, wenn du in einer Machtposition bist, gilt der gleiche Grundsatz für dich. Es ist die Erinnerung an Menschen in Machtposition. Pass mal auf, du bist zwar hier vielleicht ein leiblicher Herr, du hast hier vielleicht was zu sagen, aber vergiss nicht, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist, dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Vergiss nicht, dass auch dir jemand vorgesetzt ist. Und überleg mal, wie dieser, der dir vorgesetzt ist, mit dir umgeht und überleg, was das bedeuten sollte für die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst. Es macht frei von Hochmut und es kommt dann dieser Hinweis, lass das drohen, nicht deine erste Reaktion sein. Willst du, dass Gott mit dir immer so umgeht, dass das Drohen seine erste Reaktion ist? Man könnte das an einem Beispiel machen, wenn du Arbeitgeber bist und du hast einen Arbeitnehmer, der kommt immer wieder zu spät. Was ist deine erste Reaktion? Ist deine erste Reaktion, wenn du noch einmal zu spät kommst, kündigen wir dich? Oder ist deine erste Reaktion, dass du überlegst, was könnte dazu führen, dass diese Person immer zu spät kommt und wie könnte man Hilfe leisten? Mein Eindruck ist, dass Gottes Reaktion mit uns oft eher ist, wenn wir irgendwas nicht hinkriegen, dass er mit Gnade reagiert und schaut, wie finden wir eine Lösung und so weiter. Aber er lässt sich auch nicht mit sich spielen. Das heißt, wenn er, also ich glaube, Gott ist nicht doof. Also wenn wir ihn immer wieder ganz offensichtlich mit Respektlosigkeit behandeln, dann wird es auch Konsequenzen haben. Davon bin ich überzeugt. Und das Gleiche gilt auch für diese Beziehung zwischen leiblichen Herren und Knechten oder zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, würde ich einmal so feststellen. Knecht und Herrn haben den gleichen Herrn im Himmel. Seine Autorität ist unvergleichlich höher als jede menschliche Autorität. Und das könnte man dann also im Grunde genommen so sagen, Gottes Macht und sein Status und seine Autorität ist so viel höher über dem irdischen Herrn, dass man bei den Menschen kaum mehr unterscheiden kann, wer nun über wem ist, weil Gott so weit da oben ist, dass ich denke, also das kann ich gar nicht mehr genau auseinanderhalten. Und so sollten wir auch mit unserer leiblichen Macht, die wir vielleicht bekommen haben, von Gott umgehen. Wir stehen in gleicher Weise vor Gott. Er hat diese Beziehung geheilt und aus Knecht und Herr werden Brüder. Ich möchte zum Abschluss Philipper 2, Verse 5 bis 8 lesen. Und dort lesen wir, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Die Verheißung aus Epheser 6, vielleicht erinnerst du dich, die Verheißung für Gehorsam war, damit es dir gut geht und du ein langes Leben hast. Und hier lesen wir in Philipper, dass Christus seinem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und die Verheißung war, damit du ein langes Leben hast, damit es dir gut geht. Aber Jesus hat es gemacht, nicht damit es ihm gut geht und er ein langes Leben hat, sondern er hat es gemacht, damit es dir gut geht und du ein langes Leben hast. Erstaunlich, oder? Epheser 6, die Verheißung für die Unterordnung und die dienende Haltung war, das Gute, was du tun wirst, wirst du auch zurückerhalten. Und hier in Philipper lesen wir, wie Jesus Knechtsgestalt annimmt. Der war ein Diener, wie du ihn dir nicht vorstellen kannst. Und zwar nicht, damit er das Gute, was er tut, zurückerhält, sondern damit du das Gute bekommst, was du eigentlich nicht verdient hättest. Was für ein Gott, was für ein Herr, der uns vorlebt, wie diese Ordnung funktioniert. Und er tut es nicht mehr für seinen Vorteil, sondern er tut es für meinen Vorteil, für deinen Vorteil. Und ich glaube, wenn wir diese Schönheit begreifen, dass Jesus gehorsam ist, damit wir das Gute empfangen, wenn wir diese Schönheit begreifen, ich glaube, dass uns das motiviert und dazu führt, dass wir mehr und mehr erkennen, oh, an deinen Ordnungen, Jesus, will ich leben. Die sind gut. Auch wenn ich manche vielleicht nicht verstehe und wenn manche manchmal vielleicht so wirken, dass sie nicht mehr gesellschaftskonform sind. Ich glaube, Jesus, dass die Ordnungen, die du gesetzt hast, sie verlieren ihre Gültigkeit nicht und sie sind gut, weil du hast es selber vorgelebt. Mit einer Perfektion und einer Gnade, wie ich sie mir kaum vorstellen kann. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gehorsam lernst, dass du uns lehrst, wie wir uns einander unterordnen. Danke, dass du Ordnungen gesetzt hast und sie mit Verheißungen verknüpft hast. Und wir wollen uns auf diese Verheißungen stellen, sie in Anspruch nehmen, wollen dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir nicht dementsprechend gelebt haben, was du dir wünschst. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Kraft gibst und die Erinnerung auch schenkst, immer wieder so zu leben, wie es dir gefällt. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du gehorsam gewesen bist, deinem Vater, bis zum Weg am Kreuz. Damit wir ein langes Leben haben, damit es uns gut geht. Danke dafür. Das wollen wir ganz neu annehmen heute Morgen, dieses Geschenk, was du uns gemacht hast. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du ein Diener geworden bist, dass du Knechtsgestalt angenommen hast, damit nicht wir das Gute empfangen, was wir verdient haben, sondern das Gute empfangen, was du verdient hast. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit, Jesus. Amen.